Du hörst People, Purpose, Profit oder kürzer den P hoch 3 Podcast mit mir, Claudia Hümpel. In diesem Podcast dreht sich alles um eine menschliche und zukunftsorientierte Arbeitswelt. Du bekommst Impulse, Ideen, Know-how und du lernst Menschen kennen, die mit ihrer Arbeit die Welt jeden Tag ein Stückchen besser machen. Los geht's! Führen ist wie Achterbahnfahren, nur krasser. Das sagt sie, mein heutiger Gast. Und ich bin mir ganz sicher, dass die letzten Monate, wenn nicht das gesamte letzte Jahr, die krasseste Achterbahnfahrt ihrer beruflichen Laufbahn und vermutlich auch ihrer Führungslaufbahn war. Denn sie ist Führungskraft, hat Führungsverantwortung bei oststeirischen E-Commerce-Scale-Up Nice Shops. Und wer das von euch vielleicht hier verfolgt hat und es gelesen hat, das Unternehmen musste nach 2 Jahren, in denen sie rote Zahlen geschrieben haben, sich zu Beginn dieses Jahres als Konsequenz von einem Fünftel der Mitarbeiter trennen und haben 90 von 450 Mitarbeitern die Kündigung ausgesprochen. Und das ist echt krass. Umso dankbarer bin ich, dass sie meiner Einladung gefolgt ist. Wir hatten diesen Live-Talk schon so lange geplant und ich bin unglaublich froh, dass sie sich bereit erklärt hat, dass sie heute hier im LinkedIn Live ist bei mir, sich den Fragen stellt und wir werden dieses Thema natürlich besprechen. Bei mir zu Gast ist Carina Hödel und ich freue mich unglaublich. Carina, ich hole dich jetzt mal auf die Bühne. Danke, dass du meine Einladung angenommen hast. Ich freue mich sehr. Schön, dass du da bist.
Hallo Claudia, danke für die Einladung und auch wenn jetzt die Zeiten ein bisschen anders sind, freue ich mich sehr, dass wir darüber quatschen können.
Ja, das wird schon einen großen Teil unseres Gespräches auch einnehmen sicherlich, aber damit überhaupt unsere Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuseherinnen und Zuseher dich so ein bisschen kennenlernen, meine erste Frage an dieser Stelle und die möchte ich auch dir stellen, ist ja immer, erzähl doch mal, du kommst ja nicht unbedingt aus der IT. Erzähl doch mal, wie du zu dem gekommen bist, was du heute machst und vor allen Dingen, welche Rollen du jetzt dann eben auch bei Nice Shops wahrnimmst.
Sehr gerne. Die Geschichte, wie ich zu Nice Shops gekommen bin, ist ganz lustige. Ich habe nämlich in einer Vorfirma mit Nice Shops zusammengearbeitet, quasi von der Kundenseite. Und mir hat das da immer fasziniert, einfach wie die Leute gearbeitet haben, wie die Leute drauf waren. Also man hat irgendwie gespürt, dass da was Besonderes da ist. Und nach einigen Jahren im Marketing habe ich dann irgendwie so das Gefühl gehabt, es wird Zeit, was anderes zu machen. Ich habe dann auch schon in der Zusammenarbeit mit Nice Shops ein bisschen so Erfahrungen im IT-Projektmanagement gesammelt und habe dann irgendwann einmal bei Nice Shops angeklopft und gesagt, so, Marketing reicht jetzt einmal vorerst, habt ihr nicht irgendwie was Cooles für mich in der IT und habe davor schon eine Ausbildung gemacht für Scrum, das heißt, ich habe ein bisschen dazu reingeschnuppert und bin dann so in der IT gelandet und eben als absolute Quereinsteigerin, als Betriebswirtin mit Marketingerfahrung und habe dann bei Nice Shops im IT-Projektmanagement gestartet. Und habe dann aber ziemlich schnell festgestellt, dass das, was mir wirklich Spaß macht und wo ich das Gefühl gehabt habe, dass ich was bewegen kann, ist so Prozesse gestalten. Also weniger die inhaltliche Arbeit vom Projektmanagement, sondern eher so, wie kann man das in einem Unternehmen aufbauen und gestalten, dass es einfach flutscht. Und ich habe mir da die Rolle sehr stark selbst gestalten können und war sehr dankbar dafür und habe da beispielsweise Scrum oder die Vorbereitungen für unsere Scrum-Einführung machen können. Und es hat sich dann so ergeben, dass der damalige IT-Leiter, der ist ein begeisterter Techniker und der hat dann irgendwann mal gesagt, so ja, eigentlich, er hat gar keine Zeit mehr. Das Team ist damals sehr stark gewachsen. Er hat gar keine Zeit mehr, seine technischen Themen voranzutreiben, für die er eigentlich brennt. Und damit ist es dann irgendwie so Schritt für Schritt gegangen, dass ich einfach die organisatorischen Themen, die People-Lead-Themen übernommen habe und damit bin ich dann Circle-Lead von unserem IT-Team geworden und Ja, wir sind eben sehr stark gewachsen. IT-Fachkräfte sind ja eher schwieriger zu finden. Und dann bin ich ein bisschen ins Employer Branding reingerutscht, weil natürlich war es mir ein großes Anliegen, ein cooles Team zusammenzustellen. Und dann ist eigentlich aus der IT heraus das Employer Branding von Nice-Shops entstanden. Und das hat es davor gar nicht richtig gegeben. Das habe ich eben eher aus eigenem Interesse gemacht. Und mit dem Nice Code Valley ist dann unser Employer Branding Team entstanden. Und da bin ich jetzt eben auch mit meinem Kollegen, mit dem Christian, als Tandem Lead tätig.
Ja, ich finde es ja super spannend. Das sind zwei Dinge. Das eine eben wirklich euer Employer Branding, das ist sensationell. Man sieht es hinten so ein bisschen, also jeder, wirklich jeder, der irgendwie aus der Softwareentwicklung kommt, aber generell aus der IT, der muss sich unbedingt diese Seite angucken. Ich weiß noch genau, als ich das erste Mal auf diese Seite gestoßen bin, damals über den Robert Seeger, der euch da ja eben auch mit unterstützt hat. Ich habe gedacht, der Wahnsinn, Nice Code Valley, da möchte man unbedingt leben und arbeiten. Und das ist schon mal wirklich herausragend. Ihr habt dafür ja auch einen Preis bekommen. Aber das andere, was ich sehr spannend finde, und vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen erklären, du hast gerade gesprochen von Tandem-Lead. Das heißt, ihr seid zu zweit und führt dieses Team zu zweit. Wie muss man sich das vorstellen? Weil viele sagen, ich selber kenne das auch aus Erfahrung schon vor 20 Jahren, aber viele sagen, ja, geht nicht, weiß ich nicht. Und überhaupt, wie muss man sich das vorstellen bei dir und bei euch?
Also es ist bei Nice Shops, fangen vielleicht einen Schritt davor an, wir haben bei Nice Shops eine Kreisorganisation. Das heißt, wir sind ein bisschen anders organisiert als so traditionelle Unternehmen, wie man es kennt, mit so einer klassischen, mit so einem Organisationschart, wie es eben sehr oft üblich ist. Wir sind in Kreisen organisiert, weil unser Ansatz so ist, dass man sagt, wir organisieren Arbeit und nicht Menschen. Und das ist schon mal so ein wesentlicher Unterschied, weil damit wird auch klar, dass Führungsarbeit eben auch nur eine Arbeit ist, wie ein Marketing-Experte Marketing-Kampagnen plant. Und Marketing-Experten gibt es meistens auch nicht nur einen oder eine, sondern das teilen sich dann ja auch Leute auf. Und wieso soll das nicht für Führungsarbeit auch gelten? Ich habe tatsächlich das große Glück, eben in zwei geteilten Führungsrollen tätig zu sein. Im Employer Branding, eben das, was du gerade angesprochen hast, teile ich mir die Arbeit die Führungsarbeit mit dem Christian. Und wir haben das wirklich im Tandem. Und das heißt, wir können dann beide, also wir machen beide alles. Wir teilen uns einfach die Arbeit auf, das den großen Vorteil mit sich bringt, dass wir auf unsere persönlichen Ressourcen gut schauen können. Das heißt, wenn jemand mehr Zeit gerade hat für diese Themen oder mehr Herzblut, dass dann die eine Person da mehr im Lead ist als die andere. Und das heißt, wir sind auch für die Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir im Team sind, einfach immer sehr gut verfügbar. Und in der IT, also wie gesagt, als Betriebswirtin bringe ich da jetzt nicht so viel oder eigentlich kaum technische Skills mit. Das heißt, ich möchte mir da nicht anmaßen, da irgendwie zum Klugscheißern. Und dafür gibt es eben wiederum andere Kolleginnen und Kollegen, die das aus ihrer Rolle raus machen. Das heißt, der Tech-Lead liegt bei meinem Kollegen, der Stefan. Und wir haben eben eine geteilte Führung, wo bei ihm alles liegt, was das Technische anbelangt. Also er kommt sehr stark aus seiner Rolle als Softwararchitekt raus. Und ich kümmere mich um die ganzen administrativen Themen. In meiner Verantwortung liegt es einfach, die klassischen Managementaufgaben, das Controlling, Kommunikation mit der Geschäftsführung, Strategiearbeit mit dem Team, dann die Personalthemen, Personalentwicklung, Recruiting. Und damit gelingt es uns eigentlich gut, dass auch jeder das machen kann, wo einfach das Herz dafür schlägt, wo man gut darin ist, und bietet auch sehr viele Möglichkeiten, dass man einfach komplementäre Fähigkeiten gut zusammenbringt.
Das klingt für mich so, als wärt ihr wirklich auch in diesen Organisationsformen, gerade dadurch, dass du gerade eben erklärt hast, dass ihr so in Kreisen organisiert habt und eben die Arbeit organisiert, wirklich schon sehr, also sehr fortschrittlich. Es gibt ja so verschiedene Entwicklungsmodelle auch für Unternehmen. Ist das etwas, wo ihr euch hin entwickelt habt oder kennst du es gar nicht anders? Ich meine, ich weiß gar nicht, du bist jetzt 4 Jahre oder sechs Jahre genau, schon bei Nice Shops. Genau. War das von Anfang an so oder war das eine Entwicklung?
Teils. Ich habe ganz stark das Gefühl, also als ich bei Nice Shops begonnen habe, war das schon so implizit, aber wir haben keinen Namen gehabt dafür. Also es ist immer schon sehr die Mentalität der Nice People gewesen, dass dort angepackt wird, wo die Arbeit da ist, dass man sich so organisiert, wie die Arbeit sinnvoll erledigt werden kann. Das heißt, es war eigentlich schon so da. Was wir aber nicht gewusst haben, ist, dass das Ganze einen Namen hat, nämlich eben Kreisorganisation. Und darauf hat uns dann tatsächlich unser Organisationsentwickler, der Christian, gebracht. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir dann gewusst haben, okay, das ist ein Modell, das gibt's, hat sich dann auch das eine oder andere gegeben, dass sich das weiterentwickelt. Also dann natürlich bringt es dann gewisse Dinge mit sich, weil wir haben, also wie gesagt, implizit war sehr vieles da, aber es war eben nicht ganz explizit. Das heißt, es war einfach notwendig, dass man Rollen und Verantwortlichkeiten wirklich definiert. Also das, was irgendwie so bei 50 Leuten noch sehr einfach war, hat ja auch mit 500 Leuten funktionieren müssen. Und da ist es natürlich dann schon notwendig, dass man nachjustiert und daran arbeitet.
Ja. Ja, also was mir daran gut gefällt, das, was du gerade so in so einem Nebensatz erwähnt hast, nämlich, und was ja auf dich selber auch zutrifft, du bist ja ein gutes Beispiel dafür, dass man nämlich darauf schaut, was die Leute gerne machen, was sie gut können. Und es gibt, und das gibt es in jedem, meine Erfahrung, in jedem Unternehmen, es gibt wirklich so viel Potenzial und so viele Perlen und es gibt so viele Potenziale bei den Mitarbeitenden, die überhaupt nicht genutzt werden, die aber eigentlich für ein Unternehmen super wären, wenn man die nutzen könnte, die man dann gar nicht unbedingt von draußen auch dazu kaufen müsste oder so. Und das ist etwa, macht ihr dafür so etwas wie Potenzialanalysen oder ist es viel einfacher und ihr fragt die Leute, was denkst du, was du gerne machst und was du gut kannst?
Es ist tatsächlich eher in diese Richtung. Wir haben den Grundsatz bei uns, du kannst alles machen, was du für sinnvoll haltest, aber schau zuerst, ob es in einer anderen Rolle verankert ist. Dann sprich dich mit dieser Rolle ab. Deswegen ist es eben auch wichtig gewesen, dass wir dass wir diese Rollen festhalten, dass wir das verschriftlichen, dass die Verantwortungsbereiche definiert sind und das eben auch für alle Kolleginnen und Kollegen transparent gemacht wird, weil damit wird es dann sehr leicht möglich, dass ich sage, okay, es gibt jetzt XY zu erledigen, ich würde mich da gerne einbringen, ist das schon wo verankert oder nicht? Und damit ist es dann relativ klar, zu wem ich gehen muss oder was die nächsten Schritte sind, damit ich das machen kann.
Ja, und woran macht ihr fest oder wie entscheidet ihr, wer tatsächlich eine Führungsrolle übernimmt? In vielen Unternehmen, und das habe ich selber auch so erlebt, gilt so ein bisschen noch das Peter-Prinzip. Jeder wird dahin gehen, bis zu dem Platz befördert, wo er an seiner absoluten Inkompetenz ist. Du hast auch in so einem Nebensatz gesagt, Führung ist dann auch eine Arbeit wie jede andere. Woran macht ihr das fest? Wie entscheidet ihr das, wer eine Führungsaufgabe oder eine Führungsrolle, so muss man es ja sagen, übernimmt?
Super spannende Frage. Es gibt so einen Satz, den ich, oder eine Redewendung, die ich ganz oft gebrauche, und das ist, es ist beim Machen so geworden. Und es ist tatsächlich ein bisschen so ein Nice Shops-Prinzip, dieses Vertrauen, dass sich das entwickeln wird. Und das geht eigentlich bei uns immer sehr gut auf. Was meine ich damit? Es ergibt sich ganz oft tatsächlich im Tun und im Daily Business und es kristallisiert sich heraus. Das heißt, das fängt vielleicht damit an, dass eine Kollegin sagt, ich habe total viel Spaß daran, Leute in Kommunikation zu bringen oder Feedback-Formate anzustoßen. Und dann wird das immer so mehr. Und dann sagt vielleicht der jeweilige Circle-Lead, du magst du jetzt nicht das einfach übernehmen für unser Team. Also wo wirklich einzelne Führungsaufgaben an jemanden abgegeben werden. Das ist bei uns, glaube ich, auch sehr stark oder sehr einfach, weil dieses Statusdenken nicht bei uns so verankert ist. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich sage, oh, ich bin Führungskraft, ich bin jetzt da was Besseres oder das ist irgendwie eine besondere Ehre oder eine besondere Anerkennung, weil es eben tatsächlich als Arbeit gesehen wird und das eben
Ja.
eine Arbeit ist wie jede andere. Und ich habe das bei mir im Team zum Beispiel auch gesehen. Ein ganz lieber Kollege, der ist für unser Infrastrukturteam inhaltlich verantwortlich gewesen. Und bis vor 4 Jahren haben wir uns beide nicht gedacht, dass er irgendwann einmal Ambitionen hatte, ein bisschen in diese People-Lead-Rolle zu schlüpfen. Und er hat dann aber mal gesagt, du, das darf man taugen und kann dann nicht ein bisschen reinschnuppern. Und das ist dann wirklich so Schritt für Schritt gegangen, dass er einfach Dinge mir abgenommen hat für sein Team. Und das ist einfach cool zu sehen, wie viel Spaß ihm das macht, was das mit dem Team ausgemacht hat. Für mich ist es eine Erleichterung. Und ja, und ich glaube, dass ich das immer weiterentwickeln kann. Also es sind so Dinge, wo ich sage, na, Bewerbungsgespräche ist mir lieber, wenn du noch dabei bist, aber ja, da kann ich mich immer weiter zurücknehmen und er kann da immer mehr Expertise aufbauen und sich immer mehr einbringen. Und das ist, also es ergibt sich ganz oft bei uns.
Ja, das ist, auch das klingt für mich wirklich logisch, weil man wächst dann auch in eine Rolle rein und man erkennt dann auch, ob einem das Freude macht oder nicht. Denn du hast ja, ich hab es eingangs erwähnt, gesagt, führen ist wie Achterbahnfahren. Und bei Achterbahnfahren gibt es tolle Sachen, Höhen und es gibt auch unglaubliche Tiefen. Und man muss natürlich auch in diese Rolle reinwachsen. Und ich vermute mal, die letzten 12 Monate oder für, waren jetzt irgendwie wirklich so keine so eine lustige Strecke zwischenzeitlich. Ich hatte ja gesagt, es geht euch derzeit wirtschaftlich nach diesen 2 Jahren nicht besonders gut. Es ist bei vielen Unternehmen im Online, bei vielen E-Commerce-Unternehmen so. Erzähl doch mal, wie so die Situation ist und was, wie ihr damit umgegangen seid. Denn es ist ja das eine, eine coole Organisation, cooles Employer Branding, total tolle Teams, ganz tolle Führungskultur zu haben. Und dann ist man in so einer Situation. Wie ist das bei euch? Wie ist das vom Gefühl her? Wie seid ihr damit umgegangen?
Du hast das eh richtig gesagt. Also es ist jetzt ja nicht irgendwas, was von heute auf morgen gekommen ist. Wir haben, also einer unserer Grundsätze oder einer unserer Hauptwerte ist Vertrauen und Transparenz. Und das heißt, das haben also sowohl unsere Geschäftsführung in den All-Hands-Meetings, als auch wir Circle Leads in der Kommunikation mit unseren Teams haben immer versucht, eben ein möglichst realistisches Bild von der Situation zu zeichnen. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, dass es selbst für uns dann doch nochmal ja, ein Stück weit dramatisch in Anführungszeichen war, als wir das gedacht haben. Also das ist ein bisschen Überraschung war schon dabei. Aber grundsätzlich war es irgendwie so den allen Kolleginnen und Kollegen klar, okay, es ist krackig und wir müssen was tun. Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu sparen, ist so die wirklich allerletzte Alternative natürlich gewesen. Also wir haben jetzt so schon in den letzten Monaten eben zum Beispiel offene Stellen nicht mehr nachbesetzt. Es sind Karenzen nicht nachbesetzt worden. Also wir haben einfach versucht, da ein bisschen zu jonglieren. Und parallel dazu sind ganz viele Initiativen gesetzt worden, um unsere Kostenstruktur zu optimieren. Und da haben wir, also Jahr 2023, da haben wir so viel erreicht, weil wir gesagt haben, ja, wäre halt gut gewesen, das schon früher zu machen, aber es ist uns da einfach als Unternehmen total viel gelungen und große Schritte, wir haben da sehr große Schritte gemacht. Und da haben wirklich alle Kolleginnen und Kollegen mitgearbeitet daran. Also wir waren da auch in den letzten Monaten sehr im Konstruktivmodus. Und ja, es war einfach für allen klar, okay, wir müssen jetzt da mit anpacken und wir wollen das Ruder ein bisschen rumreißen.
Wenn du sagst Transparenz und Vertrauen, Transparenz hat ja auch immer etwas dann gerade in solchen Situationen mit Zahlen zu tun. Ist es so, dass in euren All-Hands-Meeting oder ich weiß nicht, auch in der, dass dann eben auch die Zahlen veröffentlicht wurden oder klar wurde, okay, dass nicht jeder hat das betriebswirtschaftliche Verständnis, aber eben, dass man, dass das auch wirklich zu sehen war für jeden.
Das ist tatsächlich nicht nur in den All-Hands-Meetings zu sehen, sondern wir haben wirklich im ganzen Unternehmen unsere Screens laufen, wo einfach die tagesaktuellen Umsätze sind im Vergleich zu den Vorjahren. Und das hat ein bisschen getäuscht. Also das ist vielleicht das, wo ich sage, war nicht, also nicht optimal gelaufen. Aber das hat es vielleicht ein bisschen verzerrt, weil die Umsätze waren ja okay, aber eben, ja, auf den Profit kommen wir noch zu sprechen.
Ja, ja.
Dass das, also dass das einfach ein bisschen täuschen kann. Und das, also es wird tatsächlich, diese Zahlen sind immer geteilt worden. Also Umsätze sind immer sichtbar. Profit bei den All-Hands-Meetings. Und es haben eigentlich auch sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die es einfach für ihr Daily Business brauchen, eben auch Zugang zu unserem Dashboard, wo einfach alle Zahlen immer drinnen sind. Also da gibt es nichts, dass man sagt, man muss da irgendwie, die anderen haben mehr Informationen als die anderen. Das gibt es bei uns nicht. Also das ist.
Ja, das ist alleine, das ist ja schon ein Wert. Du hast im Vorgespräch einen Satz gesagt, von dem ich dich bitten möchte, den hier zu wiederholen, weil ich kenne ganz, ganz viele, ich habe natürlich schon oft solche Situationen nicht selbst erlebt, aber eben entweder Unternehmen begleitet oder eben im Umfeld. Und es ist sehr, sehr selten, dass eine Transparenz da ist und dass man eben auch zum Beispiel klar ausspricht, wir werden uns irgendwann oder wir werden uns von Mitarbeitern trennen müssen oder so etwas. Ja, auch das ist etwas, was natürlich furchtbar ist, aber Transparenz und Vertrauen ist eben einfach wichtig. Magst du mal den Satz wiederholen, für alle, mit allen hier teilen, weil ich den so bezeichnend finde?
Ich weiß genau, auf welchen Satz du anspielst. Das ist der jede Information, die nicht gegeben wird, wird durch ein Gerücht ersetzt.
Genau.
Das trifft es einfach so gut. Also wir haben das jetzt auch in der ganzen, also steht im, also ist grundsätzlich so bei uns ganz groß geschrieben, dass das so ist und eben jetzt auch in unserem ganzen Prozess mit den Kündigungen war uns das super wichtig, dass wir wirklich proaktiv nach draußen gehen und alle Informationen, die wir haben, auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen teilen. Also da hat es keinen Schiefstand geben oder irgendwas, was bewusst zurückgehalten wird. Also es gibt natürlich Dinge, die man einfach nicht sagen kann, die vielleicht interessant wären für die Leute, aber die einfach aus Datenschutzgründen oder wie auch immer eben nicht geteilt werden können. Das hat auch, also umgekehrt wieder zum Vertrauen beigetragen.
Ja, trotz aller Bemühungen im letzten Jahr und auch dem, was du gerade gesagt hast, was ja immer so das Erste ist, dass man eben natürliche Fluktuationen nicht nachbesetzt und so weiter, ist jetzt eben Anfang des Jahres und ich meine 20%, 90 Menschen von 450, das ist schon echt eine Hausnummer. Und das ist ja immer dann so in diesen Situationen, man vergisst das immer, das sind halt nicht nur 90 Menschen, sondern das sind ja dann auch Familien und was auch immer. Da hängt ja so ein ganzer Rattenschwanz da dran. Wie, also die Frage, die mir da immer auf der Zunge liegt, ist, nach welchen Kriterien habt ihr, wurden diese Menschen ausgewählt? Also wie ist das gelaufen und wie geht es euch jetzt damit? Wie ist die Stimmung auch? Also es sind zwei Fragen. Vielleicht erst die erste, nach welchen Kriterien wurden die Mitarbeiter, wurden die Betroffenen ausgewählt?
Es ist grundsätzlich so gewesen, es sind jetzt 90 Kolleginnen und Kollegen eben beim AMS für die Kündigung gemeldet worden. Wovon aber nicht 90 Kolleginnen und Kollegen tatsächlich gekündigt werden. Also das ist ein bisschen auch ein Teil des Formalakts gewesen, weil wir versucht haben, Kolleginnen und Kollegen eine andere Stelle anzubieten und im Unternehmen zu lassen. Es ist quer durch alle Abteilungen. Also es hat wir haben gewusst, also knapp vor Weihnachten hat sich dann abgezeichnet, wie viel an Einsparungen tatsächlich 2024 gemacht werden muss. Dann sind wir ja, auf eine ungefähre Zahl gekommen, wo wir gesagt haben, okay, das ist dann kostentechnisch leider Gottes notwendig. Und ja, wie sind die Kolleginnen und Kollegen ausgewählt worden? Ich glaube, das ist pauschal super schwer zu sagen. In den unter Anführungszeichen leichtesten und nachvollziehbarsten Szenarien war es so, dass einfach Geschäftsbereiche aufgegeben werden und man sagt, okay, das ist die logische Konsequenz, dass es einfach einen Bereich nicht mehr gibt. Eine andere, also ich kann es nur von mir im Team sagen, ich habe gewusst, auf welche, also wo wir hinkommen müssen, auf welchen Personalstand, gesunden Personalstand wir 2024 weitermachen können. Und bei mir war es einfach das primäre Ziel zu schauen, wie kann das verbleibende Team einfach die Aufgaben und die Erwartungen, die eben an, also wir sind eine interne Servicestelle, wie können wir das weiter aufrechterhalten und weiter erfüllen. Und durch einen guten Kontakt zu den Teammitgliedern habe ich dann auch ein gutes Gefühl gehabt, weil ich gesagt habe, okay, vielleicht passt es beim einen Kollegen eh besser, weil der kann sich vielleicht mit neuen Aufgaben nicht so gut identifizieren und würde sich vielleicht in 3 Monaten sowieso umorientieren wollen. Aber das ist natürlich, also auch in den Gesprächen mit den betroffenen Kolleginnen und Kollegen habe ich gesagt, ich bin da sehr vorsichtig, weil ich mir schon dessen bewusst bin, dass man dann sehr viel nachträglich zum Rationalisieren anfängt. Und
ja.
Also ist ein bisschen ein Ausgleichsmechanismus vielleicht auch von mir gewesen, da, weil es hat keine richtige Entscheidung gegeben. Also ich habe auch sowohl zu den betroffenen Kolleginnen und Kollegen als auch zum verbleibenden Team habe ich ihm gesagt, dass das, also es ist nur mehr eine Entscheidung gewesen zwischen Pest und Cholera. Also richtige Entscheidungen gibt es da nicht mehr.
Ja. Wie geht es dir persönlich damit? Wie waren so die letzten Wochen für dich?
Es war eine Achterbahn. wir haben im Dezember, also Ende November hat sich das zum Abzeichnen angefangen. Da war das Ganze sehr, sehr kopflastig, sehr rational, also aus der, da war ich sehr stark in der Employer-Branding-Rolle drinnen, weil es mir wichtig war, dass eben die betroffenen Kolleginnen und Kollegen gut zu unterstützen, das gut zu kommunizieren, die Teams gut abzuholen. Dann ist es so von dieser professionellen Employer-Branding-Sicht, ist es dann auf die Teamlead-Sicht gekommen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt wird es spannend, jetzt muss ich immer Gedanken machen, was heißt das für unser Team, wer wird betroffen sein, was heißt das eben für die verbleibenden Kolleginnen und Kollegen. Und am 8. Jänner, wo eben die, ja, die beabsichtigten Kündigungen kommuniziert worden sind, da haben wir sehr einen strikten Stundenplan gehabt und uns selbst auferlegt, um da eben sehr transparent zu bleiben, den Prozess nicht in die Länge zu ziehen. Und das war dann so Stundenplan, alles abarbeiten. Und bei mir war es total witzig, ich habe vor dem Tag Angst gehabt. Also es war da, glaube ich, der schwierigste Weg ins Unternehmen in 6 Jahren. Und ich habe gemerkt, dass ich das einfach sehr, sehr rational einfach abgearbeitet habe, in dem Wissen, dass ich mit allen Leuten noch persönliche Gespräche führe und das noch nachholen kann. Und bei mir ist es dann tatsächlich gekommen, wie ich das erste Mal mit einem Team vor Ort gesprochen habe und sie das erste so wirklich abgeholt habe. Und da habe ich dann richtig gemerkt, so jetzt, es sackt jetzt geht in den Bauch und auf einmal waren die Emotionen da. Und was für mich dann das Berührendste war, waren dann tatsächlich die Reaktionen von meinem Team, weil wenn dann jemand auf dich zukommt und dir an der Schulter klopft und sagt, du, wenn du was brauchst, möchte ich, weil das war für dich jetzt auch nicht cool. Also da sind dann die Tränen so richtig geflossen. Also das war dann das, wo ich gesagt habe, ja, wow. Die Gespräche waren, also natürlich, wir haben einen Monat Vorlaufzeit gehabt, uns mental auf das vorzubereiten. Die meisten Kolleginnen und Kollegen hat das natürlich sehr überraschend getroffen. Irgendwie so aus dem Weihnachtsurlaub retour, man glaubt, man geht motiviert ins neue Jahr und dann das. Also es waren schockierte Gesichter. Wir haben, ja, als Circle Leads waren wir sehr gefordert, einfach ja, mit den Leuten einfach die Bedenken abzuholen, Gespräche zu führen und die Standorte abzuklappern und einfach sehr präsent zu sein. Und es war dann eben, wie gesagt, also die Reaktionen von den Kolleginnen und Kollegen, das war für mich irgendwie so die Bestätigung, dass wir was Schlechtes gut gemacht haben. Also das, was wir in der Hand gehabt haben, haben wir natürlich hat es da auch Brösel gegeben, Dinge, wo ich sage, okay, ist jetzt nicht optimal gelaufen. Aber im Großen und Ganzen ist das, ja, haben wir da sehr viel Zuspruch kriegt, auch von den betroffenen Kolleginnen und Kollegen, was, ja, was für mich einfach total überraschend war und bewegend war. Und für mich war es auch spannend oder für mich selbst irgendwie so überraschend, weil ich gesagt habe, in einem anderen Unternehmen möchte man wahrscheinlich am nächsten Tag dort nicht hingehen, weil man irgendwie ein ungutes Gefühl hat, man weiß nicht, wie die Stimmung ist. Und das war aber bei uns nicht so. Also man hat das Gefühl gehabt, es fangen sich die Leute gegenseitig auf. Und von dem her, also wir wissen, dass wir in sehr unterschiedlichen Gefühlslagen unterwegs sind. Und ich glaube, allein das Bewusstsein hilft sehr. Also dass die anderen sagen, hey, wir sind schon wieder voll produktiv dabei und wir schaffen das und wir reißen das Ruder rum. Und andere Kolleginnen und Kollegen halt doch noch in der Trauerphase sind und sagen, na, eigentlich will ich das noch gar nicht wahrhaben. Das ist uns bewusst, das ist gut so und das ist gerade das Schöne, dass man einfach Mensch sein kann und dass das passt da so ein
Ja,
bisschen.
auch das ist, glaube ich, etwas Besonderes. Und ihr geht ja auch hier auf, geht ja auch auf LinkedIn sehr offen damit um. Euer CEO hat eben, als er, ich hab den Post gelesen, am 9. war das, glaube ich, und es gibt ja auch Aufrufe und glaube ich, auch interne Weiterempfehlungen im Netzwerk von Unternehmen zu Unternehmen, persönliche Netzwerke, wie man Menschen weiter empfiehlt, also die betroffen sind bei euch in der Region. Und insgesamt, du hast es, glaube ich, gut zusammengefasst, ihr habt das Schlechte gut gemacht, weil das ist nie einfach so eine Situation für niemanden. Wie ist die Stimmung jetzt? Ich meine, es ist noch nicht vorbei, ganz klar. Du hast auch gerade so gesagt, ihr seid in unterschiedlichen Gefühlslagen unterwegs. Wie schafft ihr es jetzt auch so dieses Jahresanfang konstruktiv, lösungsorientiert und zuversichtlich in die Zukunft zu gehen und euch auch da neu aufzustellen?
Wir haben also am darauf, na, am gleichen Tag noch, als das kommuniziert worden ist, hat unsere Geschäftsführung dann zum Mittag gleich ein All-Hands-Meeting gemacht und hat schon gesagt, hey, das war jetzt der Schritt, weil wir daran glauben, dass das jetzt gut weitergehen kann. Also es war das notwendige Übel, damit wir einfach ja, unsere Vision und unseren Plänen weiter folgen können. Und es entwickelt sich jetzt also Schritt für Schritt. Es ist vom Timing her ja, gut und schlecht zugleich gewesen. Wir haben eine Woche nach diesem Schritt haben wir unseren OKR unsere nächste OKR-Iteration gestartet mit Zielen, die vor dem Ganzen entstanden sind. War aber eine gute Möglichkeit, dass wir auch in der Führungsrunde zusammenkommen. Einerseits, um quasi diesen Tag ein bisschen zu verarbeiten und uns einfach gemeinsam zu unterstützen, wie wir damit umgehen und uns da ein bisschen zu alignen. Und andererseits aber auch, um unser Commitment und unser Ziel für 2024 zu erneuern. Und wir haben also zwei ganz klare Ziele, die quasi das beschreiben, wie es jetzt weitergeht. Nämlich das eine ist, wir wollen den Umsatz halten und unseren Profit steigern. Das heißt, das ist einfach das Ziel, 2024 profitabel zu sein. Und das zweite Ziel ist, wir wollen weiterhin Great Place to Work sein. Also einfach darauf nicht zu vergessen.
Ja.
Die Geschäftsführung hat das lieb gesagt, wir wollen Nice Shops bleiben. Also das ist einfach wichtig für uns. Und das ist auch bei den Kolleginnen und Kollegen so angekommen. Das ist ein bisschen, also glaube ich, wirklich in unserer DNA drinnen, in unserem Selbstverständnis drinnen. Wir werden es nicht schaffen, alle Kolleginnen und Kollegen da mitzunehmen. Ich habe aber bei mir im Team gesagt, ich verstehe das, wenn da Zweifel aufkommen und wenn da vielleicht jemand kalte Füße kriegt. Also so ehrlich muss man sein und das
Ja,
muss man
klar.
eingestehen. Aber in dem Moment, wo man sich damit befasst, hat man zumindest die Möglichkeit, da entgegenzuwirken. Und das probieren wir eben mit sehr viel Transparenz, mit Gesprächen, einfach damit, dass wir sagen, hey Schatz, wir haben unsere Ziele, was brauchen wir, damit wir die erreichen können? Und da sind wir jetzt da, sind wir dran und es sind also sehr viele Abteilungen jetzt schon bei uns wieder total auf Schiene. Bei anderen gibt es nur die eine oder andere Frage, eben aufgrund dessen, dass einfach viele Kolleginnen und Kollegen fehlen. Also, wie macht man jetzt seine Arbeit, wie, was tun wir umpriorisieren? Aber dafür, also für die Tatsache, dass das jetzt 2 Wochen her ist, sind wir da sehr gut auf Schiene. Die Kolleginnen und Kollegen sind einfach so wahnsinnig konstruktiv und zuversichtlich und packen an. Also ich bin total ja, beeindruckt und ich habe gesagt, das ist irgendwie so der Grund, wieso mir meine Arbeit auch so viel Spaß macht, weil man einfach merkt, dass man jetzt ein bisschen in diesen schwierigen Situationen die kleinen Früchtchen ernten können, die wir einfach gesät haben.
Ja, und das ist ja auch so, das ist ja nicht nur so ein blöder Spruch, sondern in Krisenzeiten zeigt sich ja ganz oft, also nicht ganz oft, sondern also meine Erfahrung immer, der wahre Charakter, das gilt für Unternehmen, das gilt für Menschen. Und auch wenn jeder eine andere Strategie hat, damit umzugehen, aber eben dieses, also dieses Gefühl, was ihr da auch erzeugt, zeigt aber auch, dass es eben nicht nur eine geniale Kampagne mit Nice Code Valley, Nice Shops, Nice People, sondern dass das eben auch dieser Klebstoff ist, der euch im Prinzip zusammenhält und der euch dann auch durch diese Krisenzeiten trägt. Was lernst du denn als Führungskraft und als Mensch aus dieser schwierigen Situation?
Ich habe mir dazu schon ein bisschen Gedanken gemacht und das, was für mich ein bisschen schwierig war, war das zu trennen, weil das, wie ich als Führungskraft bin und wie ich als Mensch bin, total schwierig ist. Also ich glaube, das, was einfach hundertprozentig zutrifft, ist das, das authentisch sein. Das ist, das hat es mir leichter gemacht, dass ich einfach authentisch sein darf und in dieser Situation authentisch sein habe dürfen. Das heißt, ich habe auch Gefühle zeigen können und das ist okay. Was mir als Führungskraft total geholfen hat, war einfach diese Sicherheit, dass wir gut vorbereitet sind. Also, dass wir einen guten Prozess haben, weil es für mich wichtig war, also aus der Employer Branding Perspektive auch, dass ich sage, wenn die Zeiten so unsicher sind und wenn jetzt etwas passiert, was allen Kolleginnen und Kollegen wirklich den Boden unter den Füßen wegzieht, die Tatsache kann ich nicht ändern, aber was ich ändern kann, ist, dass wir zumindest Prozesssicherheit sicherstellen und da ein bisschen einen Halt geben als Führungskräfte oder als Unternehmen. Das heißt, die gute Vorbereitung, das war sicher gut. Und als Mensch und als Führungskraft habe ich ein bisschen gelernt oder bewusst darauf geschaut, mich abzugrenzen und zu sagen, was ist der Handlungsspielraum, den ich habe. Also es wäre eine Möglichkeit gewesen, mir den Kopf in den Sand zu stecken und zu trauern, dass ich jetzt in der Lage sein muss, Kolleginnen und Kollegen, die ich sehr schätze, zu kündigen oder sie über die Kündigung zu informieren. Oder ist es was Proaktives, dass ich sage, okay, ich kann es nicht ändern, dass es so ist, aber ich kann jetzt schauen, dass wir das gut machen und dass es gut weitergeht. Das heißt, das einerseits eben ja, eben abzugrenzen, was liegt in meiner Macht und was nicht. Aber mich auch emotional abzugrenzen und einfach eine professionelle Haltung zu wahren. Also das war für mich einfach wichtig, dass es mir dabei auch gut geht, damit ich einen klaren Kopf behalten kann. Ja, und eben auch auf die persönlichen Ressourcen gut zu schauen.
Und das ist, glaube ich, etwas, was man theoretisch niemals irgendwie lernen kann, sondern, also so krass das klingt, aber ich denke, dass du, also so wie du das beschreibst, mit dieser Abgrenzung und eben wirklich diesen Handlungsspielraum, sich anzugucken, welchen Handlungsspielraum habe ich und wie kann ich meine Rolle nutzen, um das, was ich jetzt Schlimmes tun muss, also für die Betroffenen, um das eben gut zu machen und erträglich zu machen und eben auch damit die Optionen für die Zukunft, also für das verbleibende Team einfach offen zu halten und zu öffnen und so zu machen, für das ihr steht. Und das ist für mich tatsächlich Authentizität, weil es ja zeigt, dass auch du in deiner Rolle und so wie du eben auch als Mensch bist, was dir wichtig ist, dass du das gut da reingebracht hast. Also echt meine Hochachtung. Ich habe immer so damals, als ich noch Geschäftsführerin war, ich habe gesagt, das war meine allergrößte Angst, mal in so eine Situation zu kommen. Weil man muss professionell sein, aber trotz allem blutet einem das Herz, dass man eben sich von den Kolleginnen und Kollegen, mit denen man so lange so gut zusammengearbeitet hat, in diesem Moment trennen muss. Und also ich danke dir wirklich sehr, dass du heute hierher gekommen bist und dass wir dieses Gespräch führen konnten und dass du uns auch so offen an dieser Reise und an deinen Gefühlen und auch an dem, wie du das gemacht hast teilnehmen lassen. Vielen Dank, Karina.
Danke, sehr gerne.
Ich wünsche euch unglaublich viel Erfolg. Ich hoffe, dass ihr dieses Jahr wirklich gut und so gut, also eure Ziele erreicht, dass ihr wirklich auch wieder auf diese Erfolgsspur zurückkommt und ihr bald auch wieder diese genialen Employer Branding Kampagnen dann auch nutzen könnt, um einfach auch diesen Erfolgsweg weiterzugehen.
Vielen Dank.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss, ciao.
Danke, dass du bis zum Ende dabei bist. Ganz kurz noch, bevor du gehst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder Spotify. Wenn du eine Frage oder einen konkreten Themenvorschlag für den P3 Podcast hast, sende mir dazu gerne eine E-Mail. Wenn du dein Unternehmen als großartigen Arbeitgeber im P3 Podcast vorstellen möchtest, oder deine Expertise gut zu den Themen rund um People, Purpose, Profit passt, bewirb dich doch einfach bei mir. Nutze dazu das P3-Formular. Den Link dazu und weiterführende Informationen zur heutigen Folge findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, deine Claudia.